Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Rund 5 Millionen Menschen in Deutschland pflegen einen Angehörigen. Ungefähr die Hälfte davon hat noch zusätzlich einen Erwerbsjob. Mehr als 60%, die pflegen, sind Frauen und rund 500.000 sind sogenannte Young Carers, also Kinder und Jugendliche, die sich um ein Familienmitglied kümmern. Und nach diesen statistischen Infos erst einmal hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und in dieser Folge möchte ich den Zahlen gerne ein Gesicht geben. Und die Betonung liegt auf ein Gesicht. Jede Pflegesituation ist anders, jeder Pflegebedürftige ist anders und auch jeder pflegende Angehörige ist natürlich anders. Ich könnte also rund 5 Millionen Podcast-Interviews aufnehmen. In dieser Folge steht Kerstin Held im Mittelpunkt. Sie ist als pflegende Angehörige uns aufgefallen, weil sie öffentlich sichtbar ist, weil sie bei Instagram in ihr Leben als Herzensmama von Pflegekindern mit Behinderung reinschauen lässt, weil sie ein Buch über ihren Alltag geschrieben hat und im Fernsehen auch Interviews gibt. Und in den nächsten Minuten geht es weniger darum, sich von ihr Tipps abzuholen, sondern einen echten, einen authentischen Eindruck davon zu bekommen, was es denn bedeutet, wenn man sich um Familienmitglieder kümmert. Es soll ein Interview im wortwörtlichen Sinne werden, ein Interview, also ein Reingucken. Und wenn du diese Folge gerade hörst, dann schau doch einfach mal, was du für dich persönlich daraus mitnehmen möchtest. Und damit hallo und herzlich willkommen, Kerstin. Schön, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
Vielen Dank, lieber René. Ich freue mich drauf. Dankeschön.
Wir haben vor ein paar Tagen ein Vorgespräch geführt und da hast du mir gesagt, dass du häufig gar nicht mehr gefragt wirst, wie es dir geht und dass dein Eindruck ist, dass die Leute so ein bisschen Angst davor haben, was du jetzt antworten könntest. Und weil wir hier, also die Hörerinnen und Hörer und auch ich, total gespannt auf deine ehrlichen Antworten sind, ist jetzt die Frage für dich. Liebe Kerstin, es ist jetzt gerade 19.40 Uhr an einem grauen Herbsttag. Wie geht's dir?
Es geht mir beherrscht gut, wäre meine Antwort. Das heißt, ich freue mich gerade total über dieses Interview und so ein bisschen aussteigen aus dem Alltag. Und zugleich war der Einstieg hierher turbulent, weil ich um 7:20 ja eigentlich noch am Tisch gesessen habe und ganz schnell noch Geschirr weggeräumt und gerade der Cora noch eine frische Hose angezogen habe und dachte so, okay, aber ich schaffe 7:30.
Was heißt denn beherrscht gut für dich?
Beherrscht gut heißt für mich, es gibt auch ein beherrscht schlecht und beherrscht schlecht heißt für mich die ganze Zeit sich auch zusammenzureißen und auf einer Funktionsebene, weil man Verantwortung für jemanden übernimmt und an dieser Stelle ist man selber so ein bisschen wie so ein Stimmungsbarometer und die Kinder oder gerade die Menschen, die auch auf Hilfe angewiesen sind, sind wie so Seismografen. Das ist eine Spiegelung von dem und wenn ich sage beherrscht gut, heißt es ja, dass ich im Moment heute und jetzt sagen kann, es gibt gerade nichts, wofür ich mich beherrscht schlecht fühle und gute Miene zum bösen Spiel machen muss, sondern es ist total in Ordnung, aber der ganz normale Alltag und Wahnsinn und Stress, wo jeder andere sagen würde, ich hätte keinen Bock mehr. Deswegen beherrscht gut.
In vielen Familien am Abendbrotstisch spricht man über den Tag und man fragt sich, was lief heute gut und was war heute richtiger Mist oder richtig chaotisch. Wenn wir jetzt hier so am Podcast Abendbrotstisch miteinander sitzen, Kerstin, was ist denn heute richtig gut in deinem Tag gewesen und was war so richtig großer Mist?
Der erste Moment ist, ich muss überlegen, was war alles heute und was war gestern, weil es manchmal so schnelllebig auch ist, dass man überlegt, okay, was war's und was total gut war heute, die Bereitschaft von Mitmenschen dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Maximilian gut versorgt ist, weil seine Schulbegleitung krank ist. Und die Klassenlehrerin sagt, hey, soll er nicht morgen einfach mal 2 Stunden alleine kommen? Und das ist ganz grandios und wir haben da Lust zu und wir wollen das machen. Das war richtig, richtig großartig heute.
Und was war richtig Mist?
Die magentafarbenen Anbieter von TV und Telefon.
Okay.
So was ganz Normales.
Jetzt hast du schon so ein paar Namen erwähnt. Maximilian haben wir zum Beispiel gehört. Erzähl uns doch einmal, was heißt denn eigentlich dein Alltagsleben? Wer lebt mit dir? Mit wem lebst du zusammen in eurem Haus?
Also ich lebe, ich sag mal, im 24-7-Setting mit meinen jetzt noch 4 Kindern mit Behinderung im Alter zwischen 7 und 20 Jahren. Die Cora ist die Älteste. Die ist jetzt kurz vorm Auszug. Die wird in ihr ambulant betreutes Wohnen entlassen, was mich die letzten 6 Monate viel Kraft gekostet hat an Bürokratie. Und dann gibt es den Richard, der ist 12 und Maximilian ist 10 und Jonathan ist 7. Und eigentlich lebe ich aber im 8-Stunden-Rhythmus noch mit Pflegekräften zusammen. Die gehören irgendwie auch zur Familie, die sind immer da, aber nicht im 24-7-Modell, sondern im 3x8 im besten Fall.
Das heißt, man kann sich dein Haus so ein bisschen vorstellen wie so eine kleine Krankenstation?
Nein, also ich sage, ganz wichtig ist, jedes Kind hat ein Recht auf Familie und meine Kinder sagen Mama, sofern sie Mama sagen können, und wohnen in einem Zuhause und nicht auf einer Krankenstation. Wir haben das ganz bewusst so gewählt, dass es bei uns ein Pflegezimmer gibt. Dort passieren immer die ganzen doofen Sachen, also so Wechsel von Kanülen und vielleicht doch auch irgendwie eine Urinuntersuchung und vielleicht nochmal, also einfach überwältigende und blöde Dinge. Aber im Rest des Hauses hat das nichts zu suchen. Dann ist das ein Zuhause. Und auch die Pflegekräfte darf man sich nicht vorstellen, dass die Pflegekleidung anhaben. Die kommen in ganz normaler Tragkleidung und essen mit zu Abend, weil ich das so wichtig finde, dass wir ein familiäres Gefühl haben. Das unterscheidet uns doch arg von einer Intensiv-WG oder einer Krankenstation natürlich.
Wenn man bei dir jetzt im Haus Piepgeräusche hören würde, dann wüsste man vielleicht nicht ganz genau, ob es die Mikrowelle ist oder vielleicht doch irgendein Monitor, weil es gibt schon auch Pflegebetten und Monitore und auch viele Überwachungssachen, so kleine Kameras, die überall eben auch sind und du eben sehen kannst, wie es den Kindern gerade geht. Also du hast jetzt gerade dein Zuhause beschrieben als ein Zuhause, aber da sind viele Sachen, die gibt es in den meisten Zuhause nicht.
Du hast total recht, ja. Da bin ich der Betriebsblindheit auf den Leim gegangen, weil es für mich so normal ist, ne, dass an jedem Kinderbett irgendwie so ein Monitor hängt, der Puls und Atmung anzeigt und Sauerstoffsättigung. Und es ist total für mich normal, dass irgendwo eine Sondenpumpe steht. Und also das gehört für mich irgendwie zum Interieur, während dann so jetzt die Medischubladen und die ganzen Notfallinterventionen gehören für mich halt in einen separaten Raum. Die dürfen nicht ins Kinderzimmer. So, das war jetzt so das, was ich erklärt habe. Aber ich gebe dir total recht, die Betriebsblindheit schlägt und so. Natürlich gibt es hier überall Dinge, die für die lebenserhaltenden Maßnahmen und auch für die Pflege und Versorgung der Kinder elementar sind. Während der Tisch gedeckt wird, steht da ein Richardsplatz, seine Sondennahrung mit dem Überleitsystem und einer Spritze. Aber in meiner Wahrnehmung ist das halt das Normalste von der Welt. Während das natürlich für, ich sag mal, unsere neurotypische Gesellschaft wahrscheinlich eher unnormal ist. Aber ich höre auch bestimmte Geräusche nicht mehr, die andere womöglich irritieren würden. Und wenn du sagst, es piept überall, fragen wir uns gar nicht mehr, was gerade piept, weil wir tatsächlich sowas wie, ich hätte jetzt fast gesagt, bilingual hier leben, weil alles, was irgendwie piept, können wir schon zuordnen. Pumpe, Monitor, Richard, Monitor, Jonathan, Mikrowelle, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner ist fertig. Oder ich sage, hey, Kühlschranktür zu, die ist zu lange auf. Also das kann man dann irgendwann, aber ich glaube, du hast schon recht. Erstmal, glaube ich, die von außen kommen, brauchen erstmal eine Übersetzung, ja.
Und ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist aus unserem Vorgespräch, ist auch, dass du gesagt hast, du bist seit 12 Jahren nachts schon nicht mehr auf Toilette gegangen, einfach so in Schlüppi und Nachthemd, sondern schon mit einem Bademantel mindestens oder vielleicht was anderes noch übergezogen, weil bei dir im Haus permanent Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sind, Pfleger, die dafür bezahlt werden, dieses Dreischichtsystem, was du angesprochen hast. Und das ist auch ein Prozess gewesen, dass du irgendwann gesagt hast, das ist alles ganz schön kompliziert, wenn ständig wechselnde Menschen hier kommen. Ich brauche irgendwie ein anderes Modell. Und dann hast du dich für das Arbeitgebermodell entschieden. Das heißt, du kriegst jetzt Geld von der Krankenkasse, bist irgendwie eine Art Unternehmerin, korrigiere mich gerne gleich, wenn es falsch ist, und bezahlst jetzt andere Menschen eben dafür, kümmerst dich um Schichtdienste, musst wahrscheinlich dich auch darum kümmern, dass die, wenn sie Urlaub nehmen, ersetzt werden mit anderen Menschen, dass der Betrieb irgendwie läuft. Weil wenn der Betrieb nicht läuft, dann ist die Frage, wie du eigentlich schlafen kannst, weil Kinder müssen rund um die Uhr betreut werden.
Genau, da müssen wir differenzieren. Da würden jetzt viele pflegende Angehörige sagen, ach ja, wenn die Pflegedienst hat und Pflegepersonal, dann hat die ja eigentlich ein laues Leben. Es ist wichtig, dass wir darin unterscheiden, Es ist eine Grundpflegetätigkeit, also wirklich für Inkontinenz, Essen reichen und so weiter. Dafür gibt es diese Pflegekräfte nicht. Das ist meine Aufgabe als Mama, Pflegemutter, pflegende Angehörige bei allen vier Kindern, so wie ihr Bedarf ist. Und zwei meiner Kinder haben sogenannten AKI, außerklinische Intensivpflegebedarf. Das bedeutet, sie haben wirklich Fachkräfte an der Seite, die für lebenserhaltende Maßnahmen zuständig sind, Notfallmaßnahmen einleiten müssen, jederzeit. Jonathan kann zum Beispiel nicht schlucken und sein Speichel läuft ungehindert immer in die Lunge, muss abgesaugt werden über eine Trachealkanüle. Und das würde heißen, dass ich eigentlich nicht mehr in Ruhe zur Toilette gehen könnte, ohne Sorge zu haben, dass er sich schlimm verschluckt oder gar erstickt oder krampft oder. Aus diesem Grund gibt es diese Pflegekräfte im Dreischichtsystem 24/7 und es ist so Fluch und Segen zugleich. Man hat zum einen natürlich auch eine Entlastung, die man erfährt, bekommt dafür aber auf der Kehrseite der Medaille auch eine belastende Situation, wie man ist niemals alleine, man hat immer Ohren, die mithören. Streite ich mich mit einer Freundin oder bin ich einfach als Mama einfach mal mit den Nerven durch? Gibt es immer eine Bewertung? Es gibt immer Wertungen im Haus, ob man das nun will oder nicht. Die Menschen sind Mithörer und Zuhörer, sind in meinem Lebensraum und dem der Kinder. Und es entsteht eine Dynamik, auf die ich natürlich auch nicht immer Einfluss nehmen kann. Die Pflegekräfte selber sind über die Kinder angestellt. Das heißt, Jonathan und Richard, das sind die beiden, die ihre Pflegekräfte eingestellt haben, sind Arbeitgeber. Nicht ich bin das, sondern das sind die Kinder selbst. Und das bedeutet, dass die Krankenkasse Geld zahlt auf jeweilige Konten der Kinder. Und ich verwalte das natürlich als gesetzliche Vertreterin und tue das Ganze in unentgeltlichen Pflegedienst. Das hat eine PDL, also eine Pflegedienstleitung und so weiter und eine Verwaltungsmaschinerie, das gibt es im sogenannten persönlichen Budget nicht. Und es gibt aber Pflegekräfte, die sagen, ich möchte genau da arbeiten, weil ich weiß, dass niemand an mir und meiner Arbeitskraft zusätzlich verdient, sondern dass es wirklich vom Kind zu mir kommt. Aber es ist für mich natürlich der Hut der Arbeitgeberin nochmal, ne, der Verwaltungskraft und auch eine Riesenverantwortung arbeitsrechtlich. Also dafür haben wir ein verlässliches kleines Team, wo nicht ein Pflegedienst mir zu Spitzenzeiten 30 Leute an meine Kinder geschickt hat, die in meinem Haus sind und in unserem Zuhause ja mit einem Vertrauensvorschuss nachts hier alleine gelassen werden, weil ich auch einfach schlafen muss. Und das ist wiederum das große Geschenk daran, wenn man ein kleines Team hat und die Kinder das selber einstellen.
Wenn wir jetzt schon nur diese kleine Episode uns von dir jetzt anhören, dieses Arbeitgebermodell, die Kinder stellen das ein, du verwaltest und so weiter, dann wird schon deutlich, da gibt es eine ganze Menge zu lernen, wenn man sich entscheidet, Pflegemama zu sein oder eben auch den Vater zu pflegen, den Bruder zu pflegen, den Ehemann, die Ehefrau zu pflegen. Plötzlich hat man ganz viel Papierkram, ganz viele Gesetze, auch manchmal in deinem Fall waren es auch Gesetze, die es noch gar nicht gab, die dann plötzlich eine Hürde wurden und du dann erstmal kämpfen musstest dafür, dass Gesetze kommen und du Möglichkeiten bekommst, das zu machen. Wenn wir uns so ein Tortendiagramm irgendwie jetzt bilden würden und da würde jetzt drinstehen, wie viel Zeit musst du dich um die Pflege kümmern, wie viel Zeit um die Erziehung der Kinder, das ist ja auch noch ein ganz wichtiges Thema, wie viel Zeit gibt es für so Behördenkram, wie viel Zeit gibt es für dich eigentlich auch ganz persönlich als Kerstin, für deine Freundinnen, für das, was dir Freude macht, wie würde dieses Tortendiagramm bei deinem Leben ganz aktuell aussehen?
Aktuell, aus dem Bauchgefühl heraus, gehört der Bürokratie fast die Hälfte. Und dann würde man sagen, ach, das ist verrückt, das kann ich nicht glauben, doch. Und zwar so viel sogar, dass ich emotional überhaupt noch gar nicht in der Lage bin, mich zum Beispiel von Cora zu verabschieden. Diese Familie steht systemisch Kopf. Hier zieht ein Mensch aus, der 20 Jahre mein Kind war, auch wenn ich sie nicht geboren habe. Aber kein Vater hat sein Kind geboren, dem wird das auch nicht abgesprochen, so dass ich immer auch so ein bisschen dafür kämpfen muss, wenn man eine Pflegemutter ist und ein Kind in Obhut nimmt. Ist so die Alltagssorge und das Bindungsangebot erstmal identisch. Und das würde ich erstmal nicht in Frage stellen. Und dieser bürokratische Prozess um den Auszug von Cora, weil wir eine inklusive Lösung gewählt haben, dass sie in eine WG zieht, dass sie einen Betreuungsvertrag mit einem Dienstleister macht, dass sie einen Pflegedienst bekommt, dass sie irgendwie selbstbestimmt leben darf auf ihrer Weise, eine bestimmte Tagesförderstätte besucht, Beförderung muss bezahlt werden. Wir befinden uns da irgendwie in 6 Schnittstellen und in 6 Sozialgesetzbüchern mit Schnittstellen und der eine hat von dem anderen noch nichts gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Bürokratie hält mich auch gerade auf Trab, nicht zu traurig zu sein, dass sie gehen muss, aber entfremdet mich auch total und nimmt uns Lebenszeit. Bürokratie in Verbindung mit zu pflegenden Kindern, Geschwistern, Eltern, ist es völlig egal, ist Lebenszeitverlust. Und insbesondere bei palliativ versorgten Menschen, so wie ich zwei Kinder auch auf dem Weg zum Sterben begleitet habe, sage ich, bei 9 Monaten, die ich Lotta hatte, habe ich 2 Monate mit Bürokratie verloren. Ganz bestimmt. Und das macht eigentlich wütend. Aber auch das gebe ich offen zu. Wut ist irgendwann, obwohl sie so wichtig ist, nicht mehr da. Sondern man verliert sich so in Resignation, Hilflosigkeit und was soll ich jetzt machen, weil man ist so ausgeliefert. Da hilft überhaupt nichts, mit der Faust gegen die Wand zu hauen, obwohl es vielleicht manchmal doch helfen würde. Aber deswegen sage ich immer beherrscht, ich nutze dieses Wort immer, weil es für pflegende Angehörige und auch für mich in der Lebenswirklichkeit wenig Raum gibt für offene und ehrliche Gefühlswelt, weil sie immer in Wechselwirkung mit dem zu Pflegenden steht, den Pflegekräften, die gerade da sind, dem Anruf, der reinkommt, dem Freitagnachmittag oder Samstag, wo man immer die Post von den Behörden kriegt, weil da ist ja ein Wochenende zwischen, und Ängsten, existenzielle Ängste. Das kann man über den Oberbegriff Bürokratie beschreiben. Mir fällt da auch kein anderer zu ein, aber aktuell ist es die Hälfte und ich würde sagen, im Durchschnitt ist es ein Viertel auch der emotionalen Belastung und des Energieräubers, ganz klar, mindestens ein Viertel. Wenn nicht da als Energieräuber auch die Hälfte.
Dann bleibt noch die andere Hälfte der Torte übrig. Ja. Wie verteilen sich da die Stücke?
Ja, die Stücke, also Pflege und Erziehung und Zeit für mich ist manchmal oder auch sehr häufig für mich nicht zu trennen. Weil wenn ich mir ganz viel Zeit nehme und meinen Richard bade, der sonst noch nicht so baden gehen kann, weil er ja ein Loch im Hals hat, und ich einer Pflegekraft Bescheid sage und sage, ich möchte Richard baden und die ist dann mit dabei und ich mache irgendwie, ist total schön für uns, dann ist das Quality Time und natürlich das auch für mich. Und dennoch ist es Pflege und irgendwie auch Erziehung. Aber es ist das Leben. Konflikte haben wir eigentlich nicht viel. Ja, Maximilian, der knallt hier mal die Türen, aber das darf er auch. Also es ist okay, ne? Viel schlimmer finde ich, dass gerade bei Kindern mit Behinderung und gerade mit komplexeren Beeinträchtigungen die Erziehungsnotwendigkeit abgesprochen wird. Das ist irgendwie immer heißt, naja, ist hier Pflege vorrangig. Und das stimmt halt einfach gar nicht. Das ist auch nicht fair. Also ein Kind ist ein Kind erstmal und dann kommen die Diagnosen. Und von daher würde ich sagen, im Tortenstück, jetzt Gemengelage, sind es leider im Moment nur ein Drittel. Und ansonsten macht's aber die Hälfte schon aus. Also wäre es schon hälftig so. Und da könnte ich es gar nicht differenzieren zwischen Erziehung, Pflege und Bindung und Quality Time und so weiter. Schon, das kann ich nicht differenzieren.
Für viele Menschen gehört ja zur Quality Time auch dazu, durchaus mal alleine zu sein, alleine in den Wald zu fahren, alleine ins Kino zu gehen oder einfach durch eine Fußgängerzone zu laufen, was auch immer man gerne mag. Wie ist denn das bei dir mit dem Alleinsein, Dinge allein machen, dich mal aufs Fahrrad setzen und eine halbe Stunde durch die Straßen radeln? Gibt es diese Alleinzeit bei dir?
Weißt du, was die coolste Alleinzeit ist? Wenn keiner in meinem Haus ist. Keine Kinder, keine Menschen. Wenn ich wirklich, die sind vielleicht gerade alle in der Schule, keiner ist krank. Ich mag das immer gar nicht glauben, wenn die Tür zu ist und die sind wirklich raus, frage ich mich, okay, in 15 Minuten, vielleicht ruft dann doch jemand an und sagt, kannst du Jonathan abholen, dem geht's nicht gut oder so. Man ist immer auf der Hut, sodass einem das oft nicht gelingt, das wirklich zu genießen. Aber weißt du, was ich dann mache? Ich koche mir dann Nudeln, dann mache ich Butter dran, Ketchup und setze mich aufs Sofa und gucke irgendwas von früher. So, leider klingelt dann das Telefon oder irgendwann klingelt auch die Apotheke oder irgendwie sowas ist immer. Aber für den Moment sind das, oder das verbotene Brot. Viel Butter, frisches Brot, Nutella, Rinde abschneiden. Glas Milch. Das ist echt, das ist richtig, richtig high-end. Das ist richtig gut. Und wenn ich zu lange weg bin oder zu lange raus bin und alleine weg bin, das kommt auch durchaus vor. Das sieht man auf meinem Instagram-Kanal. Da wirkt es manchmal, ich wäre nur unterwegs, aber man berichtet natürlich auch nicht immer jeden Tag die ganze Zeit. Da entsteht ja so eine besondere Wahrnehmung. Dann ist das viel aber auch Ehrenamt und auch Erwerbsarbeit, weil ich auch freiberuflich tätig bin. Ich kann keinem geregelten Job nachgehen. Aber auch das braucht man für Selbstwirksamkeit. Also das nehme ich mir schon auch. Und das auch das ist etwas, wo ich zwar nicht allein bin, aber was ich für mich brauche, weil ich bin mehr als nur in Anführungsstrichen Pflegemutter. Ich bin ein Mensch mit auch dem Bedürfnis, mich weiterzuentwickeln und zu netzwerken. Und wenn ich das nicht habe, würde ich mich irgendwann, glaube ich, selbst verlieren. Ja, und das nehme ich mir.
Und was von früher gucken heißt, du machst den Fernseher an oder du hast DVDs oder Videos. Was heißt was von früher gucken?
Naja, wir haben ja mittlerweile ja alles mögliche Streaming-Dienste. Also wenn es so richtig gut läuft, Grey's Anatomy kommt dann mal. Ja, also Grey's Anatomy muss ich schon mal gucken. Gestern ist mir tatsächlich irgendwie kurz es war leider schon 23:45 in der Nacht, aber ich muss dann irgendwie nochmal meinen Kopf irgendwie freipusten und da ist mir ernsthaft die Lindenstraße über den Weg gelaufen, das habe ich nicht geschafft. Also die musste ich ausmachen. Aber die Schwarzwaldklinik habe ich noch nicht probiert, aber ich fand sie damals grandios.
Bei Grey's Anatomy geht es natürlich auch viel um Pflege und viel um für andere Dasein, aber da geht es auch viel um die ganz persönlichen Dramen, auch so Liebesdramen im Alltag. Gibt es denn für sowas auch Raum noch in deinem Leben oder bist du dann eigentlich doch mehr für andere Menschen da?
Also ich bin da ganz offen und ehrlich. Ich glaube, ich wünsche mir eine Beziehung, ja. Ich würde mir so einen, ich sag's jetzt mal wirklich, den für immer Menschen sehr wünschen. Und es ist mir das tatsächlich auch schon immer relativ egal gewesen, welches Geschlecht, Hauptsache ein Mensch, ein ganz aufrichtiger Mensch, der ganz, ich sag immer so seelenehrlich ist und nah. Und muss aber sagen, dass ich die innere doofe Haltung habe, zu glauben, dafür gibt's keinen Raum. Und damit sende ich Signale, die sind auch natürlich sehr sperrend, ohne Frage. Finde es auch schwierig, dass von außen Bewertungen kommt, die oft sagen, naja, in deinem Leben hast du sowieso keine Partnerschaft. Ich erwische mich manchmal bei dem Gedanken, ha, will ich ein fünftes Pflegekind? Also das ist immer so, da ist immer so Wertung hinter. Und am Ende des Tages besteht doch der Wunsch, einen Geheimnisträger an meiner Seite zu haben. Weil Geheimnis ist tatsächlich das, was ich nur mit mir selber habe. Und da fehlt mir der geheimnistragende Mensch im Hier und Jetzt, weil nach Plan eine Freundin anzurufen und zu sagen, du, ich muss dir mal was erzählen, was mich sehr bewegt, ist in meinem Naturell so, wenn es mich morgens doll bewegt hat, kann sein, dass das nachmittags schon vorbei ist, weil irgendwas anderes passiert ist. Ich kann gar nicht so lange festhalten an Dingen, so, oh, mich regt das auf, es funktioniert gar nicht, ist doch sinnlos. Aber jemanden an der Seite zu haben, der mal sagt, Slow Motion, ne? Atme mal durch und wir gehen heute Abend essen, das muss ich schon sagen, ist kräftezehrend und sehr, sehr schade, das stimmt, ja.
Du sagst selbst, du bist dir nicht so ganz sicher, ob es den Raum in deinem Leben gibt für diese Person. Und ich könnte mir vorstellen, der George Clooney oder die Georgina Clooney, die dich mal trifft, die könnte vielleicht auch beim ersten Kennenlernen denken, oh je, die Kerstin, die hat aber einen ganz schön vollen Kalender und ist ganz schön durchgetaktet. Wo wäre da jetzt die Zeit für das, was Pärchen so machen?
Also ich glaube, dass wir uns so von diesen, ich sag mal, von diesen Normalo-Dingen verabschieden müssen. Also ich habe mich da schon längst von verabschiedet, weil was ist schon normal? Also ich bin mit einer Schwester mit Behinderung groß geworden und es war schon total normal, dass ich nachmittags eben nicht zu Freunden konnte, weil da war meine Schwester. Entweder musste ich sie mitnehmen oder meine Mutter war nicht da oder wie auch immer, oder die mussten immer zu uns kommen. Für mich ist in meinem Leben die Programmierung schon immer dahin, dass ich mir für Menschen, die mir ganz nah sind, auch exklusive Zeit nehmen muss und es auch organisieren muss. Und das war auch in früheren Partnerschaften. Ich war auch verheiratet und mein damaliger Mann und ich sind bis heute wirklich beste Freunde. Und wir haben für unsere großen Pflegekinder auch uns die gesetzliche Vertretung hat er weiter übernommen und haben unseren ältesten Pflegesohn jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen oder das ist jetzt schon her oder 3, Zeit ist immer so eine Sache, auch seebestattet gemeinsam. Und das war ein ganz, ganz inniger Tag. Ich glaube, dass es Raum gibt und ich glaube, dass es für mich einen Anlass braucht, Raum zu nehmen, also und auch dafür zu sorgen. Ich habe aktuell keinen Grund. Also es gibt wenig Grund, außer meine Kinder. Und da sorge ich für Raum. Und auch zum Teil, dass ich mal nur das mit Richard was mache, weil der was ganz Besonderes mit mir teilt und nur mit Cora was mache und auf ein Konzert fahre. Und genauso, glaube ich, wäre das auch in der Gemeinsamkeit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe nur die Erwartungshaltung ein bisschen, dass man diese Gemeinsamkeit dann auch zu schätzen weiß. Ich bin einfach nie so ein Mensch gewesen, wo man 24/7 aufeinander hockt. Das ist überhaupt nicht meins und das kann ich auch nicht ertragen. Und ich finde, dass so exklusive Momente zwischen Menschen, wo sich Menschen Zeit nehmen füreinander, unbezahlbar ist und gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, total wichtig. Ja.
Falls es ein Wunsch von dir ist, wünsche ich dir auf jeden Fall, dass dieser Grund in dein Leben tritt und da ein bisschen so ein kleiner Streifen vom Kuchenstück für diesen Menschen dann übrig ist. Ja, wer uns bis jetzt zugehört hat, so die ersten 26 Minuten, der merkt vielleicht schon, dass das eine Podcast-Folge ist, die so ein bisschen anders ist als sonst, weil wir tauchen in dein Leben ein. Und häufig, wenn wir hier ein Interview haben im Podcast, geht es so um Tipps oder um Empfehlungen und dass irgendwelche Menschen, die entweder selber was erlebt haben oder die eine Expertise aus der wissenschaftlichen Richtung für etwas haben, halt so sagen, wie man mit etwas umgehen kann. Und auch das war etwas, was wir im Vorgespräch relativ schnell offengelegt haben, dass du gesagt hast, dass du in die Öffentlichkeit gehst und eben erzählst, wie du das machst, ist eben Fluch und Segen zugleich. Einerseits toll, weil du kannst für Themen sensibilisieren, du kannst was verändern. Es ist aber eben auch ein Fluch, weil viele Leute dich so auf so einen Sockel heben und so glorifizieren. Und wenn du dann mal ankommst, auch in der Behörde möglicherweise, und sagst, hier funktioniert's nicht, ich brauche Unterstützung oder so, dann wundern sich diese Leute und sagen, na Mensch, Frau Held, sie kriegen doch immer alles so super hin, so was denn da los, kann doch gar nicht sein, glaube ich nicht, dass sie das nicht hinkriegen. Und auch du hast viele Momente, hast du glaube ich jetzt auch schon gut deutlich gemacht, wo Dinge sau anstrengend sind und wo auch dir Dinge vielleicht fehlen an Zeit oder an Energie auch für dich, für andere Sachen, und dass es nicht immer nur alles rund läuft. Und ja, wir haben besprochen, dass du, oder umgekehrt, ich habe dir versprochen, dass ich dich nicht nach Tipps frage, um dich nicht auf diesen Sockel wieder zu heben, sondern dass die Leute einfach selber das für sich rausziehen sollen, was für sie spannend ist. Und da macht es vielleicht auch Sinn, so ein bisschen zu verstehen, warum tust du das eigentlich? Denn anders als bei vielen anderen, die ihren Angehörigen pflegen oder ihren Vater, ihren Bruder, ihren Ehemann, ihre Ehefrau und so weiter, hast du dich ja ganz bewusst entschieden, Menschen in dein Haus zu holen, mit denen du nicht verwandt bist, die du nicht kanntest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, die du erst kennengelernt hast. Und es sind eben auch Menschen, die einerseits Kinder sind und gleichzeitig eine Behinderung haben und ja, ganz viele schwierige Situationen dadurch zu meistern haben. Und du hast es gerade schon angesprochen, du bist aufgewachsen mit einer Schwester, die eine Behinderung hatte. Silke hieß sie, und du warst 2,5 Jahre alt, als diese Schwester in dein Leben kam. Da war die Verwandte plötzlich, die auch ein Handicap hatte, eine Muskelschwäche, wenn ich das mich richtig erinnere gerade. Und als du ungefähr 11 Jahre alt warst, wurdest du dann eben zu diesem, was man heute als Young Carer bezeichnet, als diese junge, kindliche Pflegeperson. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele gar nicht wissen. Man denkt so bei pflegender Angehöriger, denkt man so an die erwachsene Tochter, die sich um die dementen Eltern zum Beispiel kümmert oder so. Aber man denkt häufig eben nicht an die Kinder oder Jugendlichen. Und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in diese Kindheit, in diese Jugendzeit, wie man da so ganz langsam reingleitet, stelle ich mir vor, und plötzlich eine pflegende Schwester wird.
Als allererstes ist meine Schwester, und das ist das, was viele erstmal, glaube ich, in ihrer Welt nicht so wahrnehmen können, erstmal nur meine Schwester. Und für viele von außen war meine Schwester ein Mensch, der zu bemitleiden ist, wo man ganz viel Mitgefühl, Mitleid, je nachdem, wer aus welcher Perspektive damit umgeht, wer wie viel Erfahrung hat, wer wie viel Selbstverständlichkeit mitbringt. Für mich war sie, als ich 5 war, die 2,5-jährige kleine Schwester, die so einen Elektrorollstuhl gekriegt hat, wo sie mit rumfahren konnte, und ich total angenervt war und es gemein fand, dass sie so ein cooles Ding hat und ich nicht. Ich bin dafür halt ziemlich verurteilt worden, schon als kleines Kind, wo immer gesagt wurde, sei froh, dass du laufen kannst, sei froh, dass du sowas nicht brauchst. Und ich habe immer gedacht, so, ja, verstehe ich nicht. Also es ist in der kindlichen Logik überhaupt nicht bei mir angekommen, warum ich froh sein soll, dass ich sowas nicht brauche, und wieso soll ich froh sein, dass ich laufen kann, weil für mich war auch nicht klar, dass es unnormal ist, nicht laufen zu können. Und diese Normalität und Selbstverständlichkeit habe ich natürlich als ganz wunderbares Geschenk auch ins Leben bekommen. Und meine Schwester empfinde ich als großen Mentor des Lebens für mich auch, ohne dass sie in irgendeiner Weise einen Lehrauftrag hatte. Ich kann heute gut reflektiert auch sagen, dass viele Erwachsene an dieser Stelle aufgrund von ihrer eigenen Hilflosigkeit, glaube ich, auch ziemlich versagt haben, ob man das Wort nennen möchte oder nicht. Ich habe sehr früh gelernt, dass meine Gefühle und meine Wahrnehmung wenig Raum haben, weil sie immer in Frage gestellt worden sind, weil ich natürlich als das gesunde Geschwisterkind zunächst ein Ideal war. Also früh zum Klavierunterricht geschickt worden, in zum Sport, mit 5 Jahren in die Schule gekommen, das kleine Einmaleins mit 6 können. Also so, ne, so richtig, so guck mal, was die alles kann. Und ich erinnere mich an eine Situation, ich war 9 Jahre alt und hatte einen Blinddarmdurchbruch. Das ist lebensbedrohlich. Das ist, ich weiß noch genau, deshalb passiert, weil ich über Wochen Bauchschmerzen hatte und jeder gesagt hat, ach ja, die hat nur keinen Bock auf Schule. Die Ernsthaftigkeit von Geschwisterkindern, von Kindern mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen, also dass die eine Bedeutung haben, die Gefühle und wie es denen geht, das vernebelt sehr bei den Erwachsenen, die natürlich auch in ihrem eigenen Leid und Trauer natürlich auch sind. Meine Mutter hat vom Leben was anderes erwartet und auch sich ein anderes Kind gewünscht, ein gesundes Kind gewünscht. Für mich war meine Schwester immer nur krank, wenn die im Krankenhaus war. Ich hatte, wie immer hieß, du hast eine kranke Schwester, wo ich gesagt habe, nee, also gerade ist alles gut. Und ich sage immer so, ich empfinde eine Selbstverständlichkeit, wie, glaube ich, ein blinder Mensch, als ein geburtsblinder Mensch sich in der Welt zurechtfindet oder ein geburtsgehörloser Mensch sich in der Welt zurechtfindet. Und meine Schwester hat auch nie den Wunsch gehabt, dort laufen zu können, weil sie zu mir gesagt hat, hey, ich will überhaupt nicht laufen können. Ich habe keine Ahnung, wie ihr die Kurven dreht. Und ich so gedacht, hey, ja klar. Und ich bin der reingewachsen und dennoch muss ich sagen, ich kann nicht sagen, ich vermisse etwas oder ich habe zu viel leisten müssen, weil ich keinen Vergleich habe. Ich sage immer, wenn man einem Blinden sagt, mal einen Regenbogen, das funktioniert nicht. Und wenn man mir sagt, so, hey, wie schade, dass du keine normale Kindheit hattest, hey, was ist das?
Wer hatte schon eine normale Kindheit?
Ah ja, also was ist das überhaupt? Und ich überfordere auch häufig meine Mitmenschen mit der Selbstverständlichkeit. Ja, ich verlange auch von denen viel ab und muss sagen, dass das für mich auch den Weg geebnet hat, die Wahl zu treffen mit meinem Mann auch damals. Werde ich selbst schwanger und mache eine Pränataldiagnostik und bekomme eventuell ein Kind wie meine Schwester? Es gäbe für mich überhaupt nicht die Option, mich dagegen zu entscheiden, weil ich für mich niemals sagen würde, Diagnose würde mich dazu bewegen, ein Leben mit einem solchen Kind abzulehnen, auf gar keinen Fall. Habe aber für mich entschieden, dass es eine Menge Kinder auf der Welt gibt, die eine Diagnose haben, die keiner will. Und wünsch dir was, finde ich dabei irgendwie aus meiner Situation nicht angebracht. Und bin dann durch mein freiwilliges soziales Jahr an einen kleinen Jungen geraten, der einfach 9 Jahre später in unser Leben gekommen ist und ich immer den Kontakt zu ihm gehalten habe in dem Kinderheim, wo ich gearbeitet habe und irgendwann beim Jahr 2000 dann mein damaliger Mann sagte, ich kann den Jungen nicht mehr zurück ins Heim bringen, ich setze mich mit dem nach Tahiti ab, ich schaffe das nicht mehr. Er war eigentlich der Stein des Anstoßes und dann sage ich, wir haben es einfach gemacht. Wir haben die Eltern gefragt, die haben gesagt, oh ja, gerne. Wir haben Sascha mit nach Hause genommen zum Weihnachten und in Anführungsstrichen und ich habe gesagt, du, wir kriegen Pflegegeld von der Krankenkasse und Kindergeld. Das passt schon. Völlig naiv. Und irgendwann rief ein Jugendamt an und hat gesagt, Frau Held, Sie brauchen eine Pflegeerlaubnis. Und ich sage, nee, ich kann schon pflegen. Und habe nicht mal verstanden, was eine Pflegeerlaubnis vom Jugendamt ist. Und dann ging das halt los, zu verstehen, dass es eigentlich keine Gesetzesgrundlage gibt und dass es als gar nicht so einfach ist. Und ich hatte eine Idee von Bürokratie durch meine Mutter und das Leben mit meiner Schwester. Wie sich's anfühlt, habe ich ab dem Jahr 2000 dann so richtig abgekriegt. Ich habe meine Schwester gerne versorgt und ich fand sie auch scheiße und ich fand sie auch nervig. Aber nicht, weil sie eine Behinderung hatte oder pflegebedürftig war. Und ja, ich musste viel leisten, ich musste viel verzichten. Das habe ich aber erst rückwärts verstanden. Ich habe erst rückwärts verstanden, dass ich einen hohen Preis dafür bezahlt habe, heute so sein zu können und einen Blick aufs Leben zu haben. Ja, es war nicht einfach, nee.
Und ein Teil der Wahrheit ist ja auch, dass deine Mutter nicht nur sich ein anderes Leben gewünscht hat, sondern auch ein bisschen vielleicht auch überfordert war. So schilderst du es zumindest in deinem Buch, dass du dann eben auch als Kind, und das ist ja auch typisch für Kinder, in so eine Rolle reinkommst, wo du plötzlich eine Lücke füllst, für die du eigentlich noch gar nicht bereit bist, weil du selber noch Kind bist. Und dann Aufgaben übernimmst, Verantwortung übernimmst, auch die Verantwortung für sich selbst so ein bisschen zur Seite schieben. Das ist ja das, was du angesprochen hast mit den Emotionen. Und das ist ja vielleicht auch noch so ein bisschen das, was wir auch vorhin von dir gehört haben, als du uns dein Tortenstück erzählt hast, dass da die Hälfte der Torte für Bürokratie drauf geht. Und bei Bürokratie denkt man erstmal so, das ist so langweiliger Papierkram, den man halt machen muss. Aber du hast uns vorhin gesagt, es sind auch hochemotionale Sachen, die bis in die Existenzängste mit hineingehen. Also auch wahnsinnig viel Stress. Und da frage ich mich, was tust du denn für deine mentale Gesundheit?
Also wenn man so emotional auf der Strecke bleibt und immer auf so einer Funktionsebene ist und das ja auch schon als Kind gelernt hat, ich mag den Begriff Schattenkinder zum Beispiel gar nicht im Kontext von Geschwisterkindern. Man steht nicht im Schatten der Behinderung, weil man damit wieder das Geschwisterkind und die Behinderung stigmatisiert. Das ist totaler Quatsch. Also man wird zum selbstgewählten Funktionär, das System zusammenzuhalten. Und das zieht sich durchs Leben und man kann auch schwer abgeben, weil man irgendwie ganz früh gelernt hat, das geht nicht gut. Ja, weil Mama schafft es vielleicht gar nicht, ne? Oder die Erwachsenen verstehen meine Schwester gar nicht, weil Kinder untereinander können super gut für sich und in Stellvertretung sprechen, ja. Und die haben irgendwie alles besser gewusst und es stimmte überhaupt nicht. Und jetzt ist es so, was die Emotionen angeht, man verlernt auch ehrlich zu sich zu sein emotional. Man versucht über Rationalität ganz viele Emotionen auch wegzuschieben. Und Ende letzten Jahres hatte ich eine Phase, wo es mir wirklich, wirklich nicht gut ging. Ich auf meiner rationellen Ebene auch wusste, das geht in eine richtig falsche Richtung. Wenn ich nach Hause gefahren bin, habe ich im Auto gesessen und bin nicht ausgestiegen. Ich habe manchmal 20 Minuten im Auto gesessen und habe gedacht, nee, ich weiß eigentlich, ich habe auch keine Musik gehört. Ich habe irgendwie da gesessen und gedacht, das kann so nicht sein. Und habe mir auch, und das kann ich nur jedem raten, wirklich auch Hilfe von außen geholt, um zu sich selber zu finden. Und wenn es über ein Coaching ist oder weil es vielleicht mit Scham verbunden ist, irgendwie es Therapeut zu nennen oder whatever, völlig egal. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass gerade die pflegenden Angehörigen, die so sehr auf der Funktionsebene sind, jeden Tag den Briefkasten aufzumachen, das Logo von der Krankenkasse zu sehen, vom Amt zu sehen, es ist völlig egal, das löst jedes Mal das Gefühl aus, als hätte man eine 5 in Mathe geschrieben. Das ist ein Dauergefühl. Gleichzeitig das Dauergefühl, der Monitor piept, hoffentlich ist nur ein Sensorfehler. Das Dauergefühl, hoffentlich kommt derjenige zum Dienst nachher. Das Dauergefühl, hoffentlich hat der gute Laune und ich muss das nicht aushalten, weil ich kann keine schlechte haben, weil sonst haben die alle schlechte Laune. Und dieses Gesamtgefüge, darunter verliert man sich und dafür braucht man wirklich, also ich habe, das kann es nur raten, jemanden, dem man das wirklich erzählt und der sagt, so jetzt ist hier Reißleine ziehen dran und jetzt müssen wir uns nochmal darüber unterhalten und jetzt musst du mal lernen, wieder Wut zu empfinden und du darfst dich sicher fühlen zu sagen, ich finde dein Verhalten hier jetzt scheiße. Man verlernt das als pflegender Angehörige, weil man abhängig von einem System ist. Systemabhängigkeit, und das weiß man bei Kindern schon, dass Abhängigkeit auch ein Faktor für Gefährdung ist. Und deswegen sage ich, ich bin auch kein ratschlaggebender Mensch und deswegen finde ich das Interview so wertvoll, weil in dem, was ich erzähle, ganz viele Menschen für sich Ratschläge selber generieren. Und ich glaube, das ist so wirkungsvoll. Das ist das, was man braucht. Und ich bin für meinen Marc, den ich regelmäßig an meiner Seite habe, der sagt so, komm, und jetzt machen wir eher einen Termin, weil das gefällt mir so nicht. Und hast du jetzt schon, wow, richtig gut und richtig wichtig. Also ganz, ganz wichtig, weil manchmal schaffe ich es aus mir selbst heraus nicht mehr. Kann man auch nicht schaffen.
Also für deine psychische Gesundheit hast du dir Hilfe gesucht. Es gibt halt diese Person, mit der du ganz offen sprechen kannst und die dir auch den Spiegel vorhält und sagt, nein, das ist gerade zu viel für dich. Da musst du anders auf die Situation schauen oder eben auch der wichtige Hinweis, Zugang zu den Emotionen auch zulassen und auch wütend sein. Und ich glaube, das kennen ja ganz viele pflegende Angehörige, diese Wut auf die Krankenkasse, auf die Pflegekasse ist oder auf eben Pflegepersonal oder auch auf die Person, die man gerade pflegt, auch da kann Wut empfunden werden. Gibt es denn für dich Rituale, abgesehen von dem verbotenen Nutella-Brot, was du uns vorhin erzählt hast, gibt es Rituale für dich im Laufe eines Tages oder wenn du merkst, da geht die Energie flöten, um für dich zu sorgen?
Also wenn man das jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt mal energetisch betrachtet, bin ich durchaus auch egoistisch veranlagt zu sagen, ich setze mich zu meinem Seelenkind Richard in den dunklen Raum und lieb den so sehr und setze mich dahin und mach mit ihm Fingerspiele oder setz den ins Auto und wir hören zusammen unsere Playlist. Musik ist ein ganz wichtiger Faktor in meinem Leben, ganz, ganz wichtig. War auch schon immer mein Schlüssel, Emotionen auszudrücken, die ich nicht hinkriege. Oder auch wirklich so zur, ich gebe mir wirklich eine bestimmte Playlist an Musik, um auch wirklich mal zu leiden, ja, aber für mich dann. Also es klingt total verrückt, dann wird jemand sagen, die hat einen Knall. Nee, ich setze mich in mein Auto und ich höre diese Playlist und sie heißt Imagination. Und man kann sich vielleicht vorstellen, da befindet sich ganz viel, was ich an Emotionen habe oder an mich abrufen kann und fahre zum Wasser. Und das ist so erschöpfend, aber so guttunend. Oder eben ich nehme Richard und wir fahren Boot oder wir hören zusammen seine, wir nennen es Ortskontrollfahrt, er steht auf Elektromusik. Ich finde auch, also ich habe die Kinder nicht nur selbstlos, sondern die tun mir einfach auch gut. Was nicht heißt, dass ich mich in irgendeiner Weise räuberisch an deren Energie bediene, aber ich glaube, es hat einen guten Synergieeffekt. Aber es ist immer mit Planung versehen. Es ist immer mit, ich nehme mir jetzt den Raum und welche Konsequenz hat das? Also wenn dann, das wird uns ganz groß geschrieben bei pflegenden Angehörigen. Wenn ich das jetzt mache, was ist dann? Wenn ich jetzt den Rettungsdienst rufe, komme ich in die Klinik oder ist die Notaufnahme abgemeldet? Also es ist schon immer auf der Hut, ja. Aber es muss sein. Man muss das machen.
Vor gar nicht allzu langer Zeit, du hast es gerade im Nebensatz schon mal erwähnt, ist dein ältester Pflegesohn gestorben. Wenn jemand stirbt, ist das natürlich immer auch mit ganz vielen Emotionen verbunden, auch mit Bürokratie verbunden. Manche sterben, dass man es ahnen konnte, manche sterben ganz plötzlich. Wie auch immer, es ist ein Schock und eine Lücke entsteht und ja auch eine Krisenphase, die daraus entstehen kann oder eine Phase zumindest von ganz vielen Emotionen, die auch Zeit und Raum brauchen. Kannst du uns ein bisschen, so viel wie du magst, erzählen aus dieser Zeit? Da stirbt der Pflegesohn, der war lange bei dir zu Hause, viele Jahre, du für ihn da und du hast auch Energie durch ihn bekommen, wie du uns das ja gerade auch erzählt hast. Und dann stirbt dieser Mensch plötzlich. Wie hast du das erlebt?
Total unterschiedlich. Also auch das ist häufig überfordernd für meine Mitmenschen. Meine Schwester starb, da war ich 18 und sie war 15 und sie ist Heiligabend nicht an ihrer Behinderung verstorben, wie jeder das dachte, sondern ein betrunkener Autofahrer hat sie mit 140 km/h aus dem Leben geholt. Und es war, die waren alle so wütend und der muss vor Gericht und es ist alles so schrecklich. Das ist das eine zu erleben, dann ist es so plötzlich vorbei und so unerklärlich. Ich habe ein Kind, die ist 2 Jahre alt geworden, sterbebegleitet und habe sie auch in der letzten Lebensphase auf dem Arm gehabt und durfte sie auch zu Hause begleiten. Wusste bis dahin nicht, ob ich es kann. Ich finde, man weiß immer erst, ob man es kann, wenn man es gemacht hat. Also dieses, kannst du das? Ja, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gemacht. Mit Lotta habe ich gelernt, dass ich es kann. Aber kein Sterben ist wie das andere. Ein Mensch als Verlust zu bezeichnen oder ich habe jemanden verloren, dagegen wehre ich mich total, weil man kann Menschen nur gewinnen. An dem Tag, wo der Mensch stirbt, ist mir natürlich etwas genommen worden. Trauer hat auch ganz viel was mit berechtigten, egoistischen Gefühlen zu tun. Ich sehe den nicht mehr, ich höre den nicht mehr, ich kann ihn nicht anfassen, er ist nicht mehr da. Aber ich glaube, auch da habe ich ganz früh lernen müssen. Man kann das jetzt pathologisieren und sagen, ja, das redet die sich schön oder man kann daraus lernen, von mir vielleicht was mitnehmen, weil ich einfach sage, so dieser eine Tag ist nur ein Tag. Sascha ist weit über 30 geworden. Ich habe ihn viele, viele Jahre begleitet. Er war wirklich auch genauso lange in meinem Leben. Er war 5, als ich ihn kennengelernt habe. Ich war 16 und er hat ganz viel bewegt und wir haben gemeinsam ganz viel bewegt und Abschied von ihm zu nehmen, ist auch sowas wie ein bisschen die Geschichte ist zu Ende erzählt. Und das macht mich schlimm traurig, zu sagen so, sie ist zu Ende. Es gibt einen Endpunkt. Weil wir wollen so gerne, dass es weitergeht. Serienmodus ist für uns Menschen irgendwie, keine Ahnung, ob das irgendwie lebensbejahender ist. Aber ich erinnere mich total gerne an den Film zurück. Und ich sage immer, das Sterben und das Begleiten oder auch wütend zu sein, dass das jetzt einfach plötzlich passiert ist und sich nicht erklären können, all diese ganzen Dinge, können schlimm schön sein, weil ich glaube, dass einen Menschen zu verabschieden und ihn auch, ich bin zum Beispiel überzeugter Mensch von Seebestattungen, weil ich sage, wenn es regnet, kriege ich 1000 Küsse und wenn ich bei Ebbe eine Sandburg baue, dann baue ich die für meine Kinder und für all die Menschen, die ins Meer gegangen sind und wenn ich zum Wasser fahre, dann bin ich irgendwie da und es hängt alles irgendwie miteinander zusammen, dann bin ich einfach dankbar. Ich bin da super, super dankbar für. Und ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter und ich gehöre zu den Kindern, die ihre Eltern oder die ihre Mutter verlassen haben. Also wirklich mit einem langen, langen Prozess zu sagen, ich verlasse meine Mutter. Und als meine Mutter starb, war ich auch traurig. Viele sagen dann, ja, wieso, du hast keinen Kontakt mehr gehabt und die wollte sie doch eh nicht mehr. Falsch. Solange ein Mensch lebt, den man liebt und der ist nicht greifbar, ist es wirklich Leid. Und als sie gestorben ist, habe ich gelernt, sie zu vermissen. Und dann konnte ich auch endlich den Schnibbelbohneneintopf kochen, den ich einfach so lecker finde. Und jedes Mal, wenn ich den jetzt koche, ist meine Mama irgendwie bei mir so. Und das ist total wertvoll. Ich glaube, es hat auch was Kulturelles irgendwie, wie wir damit umgehen und auch irgendwie was. Ich will nicht sagen, Trauer ist verboten, überhaupt nicht. Ich empfinde Traurigkeit. Ich traue häufig mit und um meine Kinder auch schon zu Lebzeiten, weil es ihnen oft auch nicht gut geht und weil sie Schmerzen haben und weil sie krank sind. Und diese Trauer ist einfach schon viel früher da. Die hat nichts mit dem Tod zu tun.
Ja, vielen Dank für deine Antwort. Du formulierst sehr schön und man kriegt so auch deine Lebensphilosophie, finde ich, schön mit, wenn du so erzählst. Ich habe mich trotzdem gerade gefragt, ob du mir eigentlich auf meine Frage geantwortet hast oder ob du deine Emotionen mir gar nicht so richtig gerade erzählt hast in diesen schönen philosophischen Formulierungen, die teilweise auch sehr kognitiv waren.
Ja, das stimmt.
Frage ist, die Frage war ja...
Da kommt der Psychologe in dir durch.
Da stirbt dieser Mensch, der erste Pflegesohn auch, der bei euch war und er ist 30 geworden.
Und ja, 37, ja, ist okay. Mhm. Ja, genau.
Und wie hast du das erlebt in dem Moment? Oder wie bist du dann auch diese Trauerphase? Wo hast du Zeit? Wie trauerst du? Was passiert da dann plötzlich, wenn ein Mensch, um den du dich so lange gekümmert hast, in diesem Haus mit den vielen piependen Monitoren plötzlich nicht mehr da ist und ein Monitor plötzlich irgendwie abgeschaltet wird?
Ja, Sascha hat, das muss man dazu sagen, der hat jetzt am Ende in einer Einrichtung gelebt. Also der hat nicht mehr bei uns gelebt, aber das ist ja gleich wie, es ist auch, als Lotta gestorben ist und auch Tim, ist ja auch dieser Platz leer. Ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben kann, dass ein, ich sag jetzt mal, neurotypischer Mensch damit zufrieden ist. Also als Christian, mein damaliger Mann und heute wirklich bester Freund, mich anrief und schon weinte, wusste ich schon, was er mir sagen möchte. Und er sagte dann, ich habe eine nicht so schöne Nachricht. Und ich habe ihn eigentlich nur gefragt, war es friedlich? Weil ich finde das ganz wichtig, ne? War es friedlich? Und natürlich habe ich geweint. Und natürlich kann ich auch nicht aus meiner Haut auf meine Umwelt zu gucken, wer braucht jetzt was? Also Maike, die leibliche Schwester von Sascha und meine Adoptivtochter, sie sagte immer, sie stand im Kleingedruckten. Die hatte ich gar nicht mitbestellt, aber sie ist auch selbst gewählt in diese Familie mit hineingewachsen. Sie hat schlimm viel geweint. Und was ich sagen kann, ist, ich habe in der Situation ein bisschen, das klingt total blöd, aber ein bisschen Heilung erfahren, weil Maike als Geschwisterkind ganz, ganz viel Empathie erfahren hat. Ihre Freunde haben gesagt, wie geht's dir, weil dein Bruder ist gestorben. Ich war mit an ihrer Seite und ganz viele haben gesagt, wie geht's denn Maike? Und das habe ich damals vermisst. Als meine Schwester gestorben ist, haben alle gefragt, wie geht's deiner Mutter? Es hat niemand gefragt, wie es mir ging. Und es hat mich ein bisschen glücklich gemacht in der Situation. Wir haben uns von Sascha am offenen Sarg verabschiedet, Maike und ich, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dass man das nochmal realisiert. Und dann ist es die tiefe Traurigkeit, dass es zu Ende ist. Es ist zu Ende. Und ab dann geht es nur noch über Erinnerungen. Und dieses sich erinnern ist schlimm schön. Und natürlich weint man auch mal um den Verlust, dass das nicht mehr wieder zu wiederholen ist. Aber ich kann auch nicht mehr wiederholen, wie es war, als er 6 Jahre alt war und sein Nutella-Brot sich von Ohr zu Ohr geschoben hat. Also ich glaube, das ist für mich tatsächlich eine andere, ich weiß nicht, ob das Haltung das richtige Wort ist oder innerer Frieden, mit dem, dass Menschen sterben. Ich finde auch, warum machen Menschen ein Fass auf, wenn ein Kind stirbt und machen das Fass zu, wenn der 96 ist und sagen, ja, ich habe sein Leben gelebt. Ich verstehe das nicht. Das geht nicht in meinen Kopf. Meine Großtante war 97, als sie gestorben ist und sie war mein Master Yoda und mein Master Yoda war nicht mehr da. Und wen frage ich denn? Ist doch völlig egal, wie alt derjenige ist. Und wenn meine 2,5-jährige Tochter lebensmüde ist und ich ihr versprochen habe, sie darf gehen und mein Versprechen halte, dann hat das was Ehrhaftes und macht mich ehrfürchtig und demütig. Ich habe schlimm geweint, als ich Lottas leibliche Mutter angerufen habe und ihr gesagt habe, unser Baby schläft für immer. Und ich kann auch heute noch darum weinen, um die Situation. Aber es ist uns gelungen, dass Lottas Mama und ich heute ganz, 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 ganz vertraute Menschen sind und Freundinnen. Was ein Gewinn. Ich würde lügen, wenn ich sage, es geht mir schlimm, schlecht und ich weine schon seit Wochen und ich komme da nicht raus. Es stimmt nicht. Das ist nicht richtig.
Ja, dann ist es auch völlig in Ordnung, dass du das jetzt so erzählt hast. Ich finde das Thema Tod und Sterben eben ganz interessant in dem Zusammenhang mit Pflege, weil es gehört ja dazu. Und die allermeisten Menschen pflegen ja ältere Menschen. Das heißt, da ist dann der Tod meistens sehr nah. Und wenn man Kinder pflegt, ist eben manchmal eben auch eine Krankheit oder eine Behinderung dabei, sodass es eben auch eine sehr begrenzte Lebenszeit gibt. Und eben auch Pflegeeltern sind auch immer wieder mit dem Thema Tod natürlich konfrontiert. Und so schwer es ist, vielleicht erstmal eine Bindung aufzubauen, auch das Kind in diesem neuen Zuhause gedeihen zu lassen und sich dann eben auch wieder zu verabschieden plötzlich. Auch das ist eine Emotion und wir haben ja von deiner Torte gehört, da gibt es schon so viele auch Emotionen, die mit der Bürokratie so schwierig sind und so viele existenzielle Themen und da ist nur noch die andere Hälfte vom Tortenstück übrig und die ist eben auch schon voller Aktivitäten und da ist es gar nicht so leicht, da noch den Raum und die Zeit zu finden, aber so wichtig eben auch diese Themen dabei zu haben. Was passiert eigentlich, wenn dieser Mensch geht, um den man sich so lange gekümmert hat oder diese Menschen und die ja auch ein Stück weit den Takt des Tages irgendwie bestimmen, wenn da plötzlich dieser Mensch nicht mehr da ist. Und ein Thema, was uns, glaube ich, beide verbindet, ist diese Warnung vor den Drogen, weil du erlebst es in unserer Gesellschaft, ich erlebe es viele andere auch, dass es so viele Alltagsdrogen gibt, die eben so normalisiert sind, so dieses Alkohol und wir feiern jetzt was Tolles oder auch andere Drogen, auch Kiffen und woraus dann eben vielleicht auch noch andere Drogen irgendwann werden können. Denn das, was du uns erzählen kannst, ist, dass die Gründe für viele dieser Behinderungen bei den Kindern Ursachen von Drogen sind.
Ja. Das stimmt. Wir haben das sogenannte fetale Alkoholsyndrom ist aktuell die häufigste Behinderung der westlichen Welt. Die Behinderungsbilder aus der Pränataldiagnostik sind weit in den Hintergrund gerutscht, also die zum Beispiel über Bluttests und so weiter vorher auch festgestellt werden können. Zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom kommen 9 von 10 nicht mehr zur Welt. Aber die Anzahl der Kinder mit Behinderung ist nicht weniger geworden. Und das ist das, was mich so wirklich umtreibt und was wirklich dramatisch ist und schrecklich und vermeidbar. Von den Kindern, die ich bei mir habe, sind aktuell 3 Kinder in der Ursache durch Drogen und Alkohol, haben sie eine lebenslängliche wesentliche Behinderung. Jonathan hatte einen Atemstillstand nach der Geburt und ist lange reanimiert worden. Da spielten Drogen keine Rolle. Aber es ist so wichtig, aber im selben Atemzug auch eine Entstigmatisierung vorzunehmen von Müttern. Denn unsere alkoholisierte Gesellschaft, und was nicht heißt, dass ich jetzt Wut auf Alkohol habe, ich kann mich durchaus auch mal hinsetzen und sagen, okay, ich mag auch mal ein Baileys trinken, abends irgendwie ganz in Ruhe in meinem Bauwagen. Und ich kann auch irgendwie einen Alster trinken, irgendwie wenn ich irgendwo essen bin mal. Aber ich habe schon früher nicht verstanden, dass man vorsaufen muss, ja, oder ich muss heute fahren, ich wollte eigentlich in die Disco, ja, fahr doch in die Disco. Also, wieso, was ist denn das? Ja, ich bin immer gefahren, ja. Ich war froh, wenn ich die sicher zu Hause hatte. Also, das war immer so eher, ne? Okay, die fährt ja eh. Obwohl man mir manchmal den Autoschlüssel wegnehmen möchte, weil man glaubt, ich habe getrunken. Also, es geht auch ohne Alkohol. Ich schwöre dann immer nüchtern zu sein. Das glaubt man mir manchmal nicht. Es ist aber so, dass ich finde, wir müssen Frauen stärken, dass sie sagen, dass sie Alkohol getrunken haben und dass sie nicht vorsätzlich schuld an der Behinderung ihres Kindes sind. Wir haben aktuell das größte Problem, dass natürlich FASD, also fetales Alkoholsyndrom, eine Diagnose für 2 ist. Und diese Diagnose für 2 ist eine Stigmatisierung. Und diese Stigmatisierung gibt lebenslänglich Schuld. Aber wir haben jetzt einfach mal 4 junge Frauen bei einem Sektfrühstück, die sich verabredet haben und die eine sagt, du, ich möchte keinen Sekt. Und 3 andere, was sagen die? Bist du schwanger? Sie kann es nicht mal verheimlichen, wenn sie will. Sie kann nicht mal sagen, ich möchte 3 Monate lang gar nicht darüber sprechen. Was tut sie? Sie trinkt diesen einen Sekt. Oder Gynäkologen, die sagen, Rotwein ist gut für die Blutung oder wie auch immer. Und an dieser Stelle bin ich schon missionarisch auch unterwegs, weil ich glaube, es ist meine Kompensation von Wut und Ohnmacht, mich umzukehren und zu sagen, Hedson, wir haben jetzt hier ein Thema und es nutzt nichts, wenn wir darüber nur lamentieren und wütend sind. Wir müssen es irgendwie anpacken. Und damit fühle ich mich auch wohl. ich bin anstrengend, ja. Aber letztens sagte mal jemand zu mir, du nervst richtig mit Inklusion und diesen ganzen Aufklärungskram und tu mir einen Gefallen, hör niemals auf zu nerven. Das fand ich richtig gut.
Ja, und das Thema Alkohol ist ja ein ganz spannendes Thema für unsere Gesellschaft. Wie du eben auch gesagt hast, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte keinen Alkohol, bist du schwanger. Selbst ich bin auf dem Weihnachtsmarkt gefragt worden, als ich den alkoholfreien Weihnachtspunsch wollte, von dem Verkäufer, ob ich denn schwanger sei. Und naja, also du siehst mich jetzt mit Bart und da kann man das Geschlecht ganz schlecht falsch interpretieren. Also was das auch für eine komische Situation plötzlich ist, hat mich auch tierisch geärgert auf diesem Weihnachtsmarkt, weil ich auch dachte, Wahnsinn, so du verkaufst alkoholfreien Punsch und jetzt gibst du mir so ein Gefühl von, ich mache was falsch, ich bin irgendwie ein Luschi oder so, weil ich jetzt keinen Alkohol trinke. Und ja, ich habe eine Doku gesehen oder mehrere sogar über dich bei YouTube. Für alle, die jetzt Lust haben, noch mehr von dir zu erfahren, deinen Instagram-Account packen wir gerne in die Shownotes, dass du eben auch besucht werden kannst von den Leuten. Aber ansonsten kann man sich bei YouTube auch so ein paar Dokus angucken und da werden die Kinder auch vorgestellt. Und ja, mich hat es sehr berührt, eben zu hören, was die Genese war von dieser Behinderung und dass es nicht ein Gendefekt war, der irgendwie entstanden ist oder vererbt worden ist, sondern dass es eben oftmals tatsächlich eine Droge war, die da im Spiel war. Und das ist natürlich traurig, dass dann dadurch sich so ein Leben plötzlich so verändert und umso toller, dass es dich gibt und auch viele andere Menschen gibt, die ja ihr Leben im Grunde genommen im Dienst des Glücks oder des normalen Lebens, soweit es geht, der anderen stellen und so viele Tortenstücke von sich bereitstellen für die anderen. Dein Haus hat ja nicht nur diese vielen Monitore, sondern da gibt's auch viele Comicfiguren. Also dein Gartenzaun, der hat so reingeschnitzt die Köpfe von Mickey Mouse und Goofy. Und auch wenn man deine Treppe im Haus sieht, da entdecken wir Disney-Elemente an den Wänden, ist Kermit der Frosch und auch das Disney-Symbol ist ganz groß. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet diese Disney-Welt, die da zu sehen ist für dich?
Also das ist auch eine reine egoistische Gestaltung meines Zuhauses. Viele sagen auch, Mensch, du hast es den Kindern so schön gemacht. Ich sage manchmal scherzhaft, ich habe die Kinder nur, damit ich mich nicht rechtfertigen muss dafür. Ich brauche das zu dissoziieren. Ich brauche das wie Elvis in Maryland und irgendwie in etwas abzutauchen, was ich fantastisch finde und was vielleicht auch was Märchenhaftes hat. Kermit der Frosch sagt, it's not easy being green. Und ich fühle das, ja. Ich fühle, it's not easy being green. Und finde viele Disney-Figuren sehr tragisch komisch. Und Stitch zum Beispiel ist eigentlich ein Pflegekind, was verhaltensoriginell ist. Und Lilo sagt, hey, komm, wir machen das einfach. Und so findet man wirklich ganz, ganz viele Elemente, die nicht aus dieser bitteren Alltagssituation kommen, sondern einen so ein bisschen entführen, aber so viel Wahrheit da drin hat. Und das ist meine Pflegekraft. Ich hatte ganz viel Vorurteile gegenüber Pflegefamilien, aber das hier ist Maryland, hat sie gesagt. Das fand ich echt. Sie fragte mich dann auch, wann ich in Zaubertrank gefallen bin. Fand ich auch schön.
Was wärst du denn dann in so einem Disney-Film für eine Figur?
Was ich für eine Figur wäre, ja, Heidewitzka, jetzt hast du mich aber. Ich glaube, da müssten ein paar Autoren vielleicht erstmal eine schreiben. Ich würde mich mit keiner identifizieren. Nein, würde ich nicht. Das sind alles meine Buddies. Ich finde, Peter Pan ist ein echter Freak, aber das ist schon auch ein Buddy. Und ich finde Tigger urkomisch und ich finde viele tragische Figuren. Und ich würde mich mit keiner identifizieren, nein.
Aber sie inspirieren dich in gewisser Weise.
Ja, sie inspirieren mich und sie schaffen mir ähnlich wie Musik eine Metapher und auch einen Weg zu mir selber, den ich wahrscheinlich ohne dieses Hilfsmittel nicht kriegen würde. Also im Disneyland, es ist total verrückt, im Disneyland, wenn Mickey, ich weiß genau, das ist so eine blöde Figur, ja, und da steckt jemand drin, aber ich bin schlimm aufgeregt und ich kriege ganz heiße Ohren. Ich hasse heiße Ohren, ne? Aber ich kriege ganz heiße Ohren und kriege echt so einen Fangirl-Moment, ne? Und dann gehen Dinge in meinem Kopf und Illusionen nicht, aber so Wortschöpfungen, Musikideen, Blickwinkel, das ist total verrückt. Das ist echt verrückt. Ich kann es nicht erklären. Vielleicht gibt es dafür eine gute Erklärung, aber ich kann es nicht erklären.
Okay. Jetzt am Ende der Folge würde mich noch interessieren, hast du Wünsche an die Gesellschaft, an die Krankenkassen, an die Behörden, an die Politikerinnen und Politiker?
Also ich habe vor allen Dingen den Wunsch, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, respektvoll und versuchen, Perspektivwechsel mehr einzunehmen. Also sowohl für pflegende Angehörige, denen wünsche ich mehr Gelassenheit. Also gelingt mir auch nicht immer. Ich wünsche denen mehr Gelassenheit und einen Perspektivwechsel in Richtung Sachbearbeitung, obwohl man das echt manchmal so, da werden jetzt welche, die das hören, die werden sagen, um Himmels Willen, jetzt hört's auf. Und umgekehrt würde ich gerne den anderen den Perspektivwechsel mitgeben, zu sagen, pflegende Angehörige sind die Experten ihrer zu Pflegenden. Sie sind die absoluten Experten. Und nichts und niemand auf der Welt will sich Geld und Leistung erstreiten, weil er glaubt, dadurch wird die Welt einfacher oder gesünder. Weil wer das tut, wird sehr schnell merken, dass die Rechnung nicht aufgeht. Ich habe manchmal Tausende von Euro Überschuss auf dem Konto von diesem persönlichen Budget und ich habe keine Pflegekräfte. Kein Geld der Welt macht die Arbeit von pflegenden Angehörigen zu einer happy, easy, go lucky Session. Und das gebe ich denen echt mit auf den Weg. Und dann bin ich doch mal bei einem Ratschlag, den Gedankengang echt mal abzustellen und Perspektivwechsel vorzunehmen, was man denn glaubt, was man jetzt, macht man jetzt eine Lieferando-Diät, weil man irgendwie viel Geld hat oder keine Ahnung. Das ist relativ absurd, kann man nicht anders sagen. Und ich sage, das ist eine Perspektive. Wir fahren ein Auto mit einem Stern vorne drauf und man kann sagen, die fährt ein dickes Auto oder man kann sagen, die fährt ein Transporter. Am Ende des Tages ist es ein behindertengerecht umgebautes großes Auto und es kommt auf die Perspektive an, die man einnehmen möchte, wie man urteilt darüber.
Schau an, da hatten wir doch noch einen Tipp am Ende der Folge, aber ansonsten haben wir uns mit nach Tipps Fragen zurückgehalten und nach Tipps bekommen auch. Welches Motto würde dir denn einfallen für diese Folge, wenn du nochmal so Revue passieren lässt, worüber wir gesprochen haben? Es ging um dein Leben, du hast uns reingucken lassen. Vielen Dank an der Stelle auch mal für diese Ehrlichkeit, wie du mit den Dingen umgehst, was das alles in deinem Leben bedeutet. Was für einen Slogan würdest du denn dieser Folge jetzt geben?
Ganz spontan, aus dem Bauch. Hätte ich gesagt, nicht überall, wo hält draufsteht, es hält drin. aber ich glaube, das ist eher so aus meiner Wahrnehmung, weil manchmal möchte ich gerne Müller heißen, damit man mich nicht so auf ein hohes Podest packt und die Erwartungshaltung dann so hoch ist. Ich finde, das Hier und Jetzt und den anderen versuchen, irgendwie fühlen zu lernen, fände ich total gut. Aber ich ein Motto, außer zu sagen, Held heißt nicht immer gleich Heldentum, finde ich schon wichtig.
Den anderen fühlen lernen, das ist ja vielleicht auch nochmal tatsächlich etwas, was nochmal so nachsinnen kann bei uns, womit wir nochmal so resonieren können. Den anderen fühlen lernen. Und wir haben ja auch gesehen, bei dir geht es ja auch darum, dich selber auch fühlen zu lernen, aber eben auch den anderen fühlen zu lernen. Da grinst du ein bisschen, wo ich das sage. Sehr schön. Ich danke dir sehr, Kerstin. Ich fand diese Folge ganz großartig, weil sie eben so ehrlich, so offen war. Du hast uns reingucken lassen in dein Heim, in dein Leben und du hast auch dich, glaube ich, selber nicht auf diesen Sockel gestellt und so getan, als ob du alles hinbekommst, sondern du hast uns eben auch gezeigt, wo es auch schwierig wird. Und dass es schwierig wird, ist eine Erfahrung, die machen alle Menschen, die in irgendeiner Weise jemanden pflegen. Von daher vielen Dank dafür und alles Gute für deine Torte.
Vielen Dank. Danke dir.
Liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, die anderen fühlen lernen, war gerade am Ende nochmal so ein Ausdruck. Ansonsten hat Kerstin vorhin auch noch einen Satz gesagt, der mir auch in besonderer Weise nochmal in Erinnerung geblieben ist, nämlich, dass man erst weiß, wenn man es macht, ob man es kann. Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz schönes Motto für all die Sachen, mit denen man vielleicht erstmal hadert, egal ob es jetzt ein Pflegethema ist oder ein ganz anderes Thema. Und du kannst ja mal darüber nachdenken, was für dich aus dieser Folge besonders wichtig war und ob du für dich vielleicht sogar einen Tipp in irgendeiner Weise rausinterpretierst, selber rausbastelst und auf deine Pflegesituation, die du ja wahrscheinlich hast, darum hast du die Folge vermutlich zu Ende gehört, anwenden kannst. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.